Machen Sie jetzt mit auf milch.com. Salzburgmilch, die Premium-Milchmacher.
ORF, Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 13 Uhr.
Wer noch Gutscheine bei Kika Liner hat, sollte diese schnell einlösen, raten Konsumentenschützer. Grünen-Chef Werner Kogler lobt die Sondierungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos. Im Nachrichtenstudio begrüßt sie Anna Schmeikal. Viele Fragen sind im Fall der Kika Liner Pleite noch offen. Allen voran, wie es mit dem Unternehmen weitergeht. Kundinnen und Kunden sollten jedenfalls nicht lange warten, wenn sie zum Beispiel noch Gutscheine haben, wie Max Nichols berichtet.
Wer einen Gutschein von Kika Liner hat, der sollte ihn jetzt rasch einlösen, wenn möglich für etwas, das er oder sie dann auch gleich mitnehmen kann, sagt Maximilian Eder vom Verein für Konsumenteninformation.
Wenn es noch die Möglichkeit gibt, kann man dazu raten, möglichst schnell zu versuchen, diesen Gutschein einzulösen in der Filiale, und zwar für Gegenstände, die man im Idealfall gleich mitnehmen kann. Weil ansonsten, wenn nämlich es zur Insolvenz kommt, würde die Forderung aus dem Gutschein umgewertet in eine Geldforderung, und die wäre dann wiederum als Insolvenzforderung anzumelden.
Wer etwas bestellt und auch schon eine Anzahlung geleistet hat, der muss jetzt wohl Geduld mitbringen. Denn hier kann der Insolvenzverwalter entscheiden, ob der Vertrag erfüllt wird oder er davon zurücktritt. Dann würden aus Kunden Gläubiger werden und sie bekommen wohl nur einen Teil der Anzahlung zurück.
Die Grünen werden der nächsten Bundesregierung wohl nicht mehr angehören. Das ist klar, seit ÖVP und SPÖ die Neos an den Sondierungstisch geholt haben. Grünen-Chef Werner Kogler hätte zwar erklärtermaßen gerne weiterregiert, enttäuscht ist er laut eigenen Angaben aber nicht. Und er findet sogar lobende Worte zu den Dreiergesprächen.
Im Sinne der Stabilität der Republik und was alles zu lösen ist, finde ich das einmal jedenfalls nicht nur beachtenswert, sondern vor allem auch gut. Viel besser als die ÖVP kommt da in Versuchung zu Schwarz-Blau zu kippen. Ich möchte es einfach nur benennen, die Gefahr ist immer noch ganz weg, glaube ich. So. Deshalb auch aufrichtiger Wunsch an Karl Nehammer, an die Babel und Bertelmeier Reisinger, das konstruktiv und zügig voranzubringen.
Sagt Werner Kogler. Nach dem Wirbel um seinen Jagdausflug mit Signa-Gründer René Benko wurde der Druck auf Georg Dornauer zu groß. Am Vormittag hat er seinen teilweisen Rückzug bekannt gegeben.
Ich trete nicht zurück, ich trete zur Seite. Ich werde meine Funktion des ersten Landeshauptmanns Stellvertreter zur Verfügung stellen und dem Landesparteivorstand Philipp Wohlgemuth vorschlagen.
Dornauer wird jedoch als Abgeordneter im Landtag bleiben. Die Zahl der Forstunfälle ist auf einem neuen Höchststand. Wie das Kuratorium für Verkehrssicherheit mitteilt, sind heuer bereits 38 Menschen bei Arbeiten im Wald ums Leben gekommen. Zum Vergleich, im Gesamtjahr 2023 waren es 36. Vor allem ältere Menschen würden die körperliche Belastung bei Waldarbeiten oft unterschätzen, warnt der KfV. Das waren die Nachrichten mit Anna Schmeikal. Und jetzt zum Wetter.
Heute Nachmittag muss man im Großteil unseres Landes mit Nebel und Hochnebel oder aber mit ausgedehnten Wolkenfeldern Vorlieb nehmen. Die Temperaturen reichen im Wesentlichen von minus 1 bis plus 8 Grad. Der Wind ist schwach bis mäßig. Am Abend ist im Gebiet von Vorarlberg bis zum westlichen Niederösterreich mit etwas Regen oder Schneefall zu rechnen und kommende Nacht auch in Osttirol, Kärnten und in Teilen der Steiermark. Das hängt mit einem kleinräumigen Tief zusammen, das über uns hinwegziehen wird. So viel zum Wetter von Manfred Bauer.
13.04 ist das Gleiche, ist die Radio Salzburg. Verkehrsinformation. Momentan werden uns keine Störungen von den Salzburger Straßen gemeldet. Baustellmeldungen gibt's aber schon. Und zwar für die B311, die Pinzgauer Straße bei Schwarzach. Da ist der Schönbergtunnel wegen Bauarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird lokal umgeleitet. Und L264 Stubachter Straße zwischen Utendorf und Schneiderau. Da muss man wegen Hangsicherungsarbeiten mit Verzögerungen rechnen. Wir wünschen weiterhin gute und vor allem auch sichere Fahrt. Mit Radio Salzburg.
Radio Salzburg. Mittagszeit. Ihr Radio zum Mitreden. Mit Andreas Landrock.
In den vergangenen Monaten, da hat's ja über viele Themen ganz viele Diskussionen gegeben. Nicht nur aber auch in Salzburg. Eins dieser Stichworte, die da heuer wirklich zeitweise zumindest große Schlagzeilen gemacht haben, war das Wort Renaturierung aus ganz verschiedenen Gründen. Wir erinnern uns an die Debatte über die Renaturierungsrichtlinie der EU. Dann gibt es die anhaltende Diskussion über die Renaturierung der Anteringer Au. Außerdem gibt es im Bundesland Salzburg einige Renaturierungsvorhaben, vor allem an heimischen Flussläufen. Ein paar sind schon im Gang, ein paar sind abgeschlossen, ein paar noch geplant. Aktuell ist zum Beispiel das Projekt einer Salzach-Renaturierung zwischen Urstein und Lehn in der Stadt Salzburg. Aber die Sache scheint zumindest durchaus auch für einige Nachteile zu haben. Die Landwirtschaft sieht das Ganze mitunter mit sehr gemischten Gefühlen. Wie viel Renaturierung ist sinnvoll? Wollen wir regulierte Flüsse oder sollen die sich möglichst natürlich entfalten können? Was sind die Vorteile, zum Beispiel für den Hochwasserschutz? Und was können da theoretisch auch Nachteile sein? Unser Thema heute in der Radio Salzburg Mittagszeit.
Rufen Sie uns an unter 0662 823 823 oder schreiben Sie uns unter mittagszeit@of.at.
Und wir haben uns wie immer fachkundige Gäste eingeladen ins Radio Salzburg Mittagszeit-Studio. Ich begrüße sehr herzlich Robert Leutzl. Er ist, und ich sage es jetzt einmal amtlich ganz korrekt, von der Abteilung 7 im Amt der Salzburger Landesregierung. Das ist die Wasserabteilung und dort ist er ganz genau der Leiter des Referats Wasserbau. Das ist eine große Visitenkarte. Herzlich willkommen, Herr Leutzl.
Mahlzeit, vielen Dank für die Einladung.
Und was man auch dazu sagen muss, warum er heute hier ganz konkret sitzt, der ist auch Projektleiter dieses Salzach-Renaturierungsprojekts. Und an seiner Seite begrüße ich den Direktor der Salzburger Landwirtschaftskammer, Nikolaus Limbacher. Herzlich willkommen.
Herzliches Grüß Gott den Zuhörern.
Reden wir vielleicht ganz am Anfang einmal über den Anlass, warum wir jetzt heute eigentlich über das Thema reden wollen, nämlich diesen Salzach-Plan zwischen Urstein und Lehn. Robert Leutzl, kann man das ein bisschen erläutern? Was passiert da? Wird die Salzach da zu so einer Art Tagliamento? Wer den kennt, diesen alten, unregulierten Gebirgsfluss in Norditalien? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie wird das in Zukunft ausschauen in dem Bereich?
Na, Tagliamento lässt der Platz natürlich nicht zu und wäre nicht sehr sinnvoll in einem Stadtgewässer und so muss man es ja bezeichnen, oder Zentralraumgewässer. Also es geht in erster Linie natürlich auch um die Erfahrungen, die wir aus abgelaufenen Hochwässern gewonnen haben und letztlich um die Verbesserung auch dieses Hochwasserschutzes, soweit halt das möglich ist. Es geht natürlich auch darum, dass ein Fließgewässer, das einfach wie ein Kanal durch die Stadt fließt, sehr gleichförmig auch durchaus mehr Strukturen, von dem reden wir. Wir reden ja nicht von Renaturierung, das kann nur die Natur selber übrigens, ist meine Meinung, sondern wir wollen das besser strukturieren, dass auch verschiedene Fließverhältnisse sind, dass die Lebenswelt im Gewässer natürlich bereichert wird. Und dann ist das Ekelwahr, das sieht man immer, wenn es schön ist, ist die Salzach ja ein Naherholungs-, ein Lebensraum, der einfach angenommen wird. Da sind die Einheimischen unterwegs, konsumfreie Zone, man kann dort sich gut aufhalten. Und klar ist auch, das ist eine Transversale, die rennt da durch und da fahren die Radler, da sind die Fußgänger und das sind halt so diese Themen, die wir jetzt einmal bearbeiten wollen in der nächsten Zeit. Es gibt viele Ideen und
Sie sagen viele Ideen, wie kann das denn konkret ausschauen, wenn man jetzt sich das vorstellt? Die Salzach ist ja gerade in dem Bereich, um den es da geht, sehr eingeengt, nicht nur weil sie dort reguliert ist, sondern weil da halt auch links und rechts viel passiert, auch gerade in der Stadt, da ist eben Stadt, Verbauung etc. Was ist denn da überhaupt möglich?
Ja, da muss man das, Sie haben es ja eh angesprochen, es reicht ja von Urstein bis Lehn, es gibt natürlich unterschiedlich genutzte Abschnitte, also wenn man es ganz im Süden einmal, da kann man natürlich breiter werden, wenn man den Grund dafür hat und die Salzach möglicherweise mit einem Nebenarm, mit einer Aufweitung gestalten und letztlich auch die Zugänglichkeit deutlich verbessern, auch den Lebensraum. Das ist ganz klar. Und dort hat man auch das Problem, dass die Salzach ein bisschen in die Tiefe geht. Ja, da fehlt das Geschiebe, was immer Ursachen sind. Dann gibt's den mittleren Bereich, so von der Hellbrunner Brücke bis zur Staatsbrücke. Der ist relativ stabil, was die Flusssohle betrifft. Aber da hat das Wasser möglicherweise, und das wird man in der Detailplanung sehen, nicht überall den Platz, sondern wir wissen das schon ein bisschen. Da wird man da und dort einmal erhöhen müssen, aber auch noch bestehende Flächen, sofern man auch einen Zugriff drauf hat, nützen, wie in der Josefia, in der Eignau.
Ja, Sie sagen erhöhen, was bedeutet das konkret?
Ja, das wird schon heißen, dass man bestehende Mauern, die es ja in der Eignauer Josefia auch gibt, vielleicht um maximal 50 Zentimeter, jetzt einmal Sicht, ich meine, das muss man der Detailplanung überlassen, adaptieren muss und kann auch, also es sind ja bestehende Bauwerke, aber natürlich wollen wir auch dort ein bisschen eine Breitenentwicklung unterstützen, auch flachere Ufer im Bestand schaffen, das heißt, man drängt dann natürlich oben ein bisschen die Radwege, Fußwege zurück, aber das wollen wir uns eben genau anschauen. Und Und das ist aber das Thema für die Stadtstrecke dann, dass man sagen, naja, dem Grunde nach wäre es ja schön, wenn man dieses Ufer besser nutzen kann. Und da geht es mehr um Aufenthaltsqualität danach, aber auch ein bisschen der Sicherheitsaspekt, dass wir ein bisschen flacher werden an den Ufern, ist nicht unaufwendig, weil jetzt sind es ja sehr steile Böschungen und es gibt so diese Berme, das ist so eine Stufe in der Böschung, die wollen wir möglicherweise fürs Radeln nutzen. So sind jetzt die Ideen und Pläne, dass man da unten dann radelt und das auf der Schattenseite und die Sonnenseite sozusagen ein bisschen genießen kann mehr und da vielleicht ein bisschen auch dieses Rad-Fußgänger-Thema entflechten.
Sicher viele Kompromisse, die man da möglicherweise auch machen muss. Trotzdem, ich denke jetzt auch so ein bisschen optisch, man stellt sich einen renaturierten Fluss so vor, da gibt's dann Inseln im Fluss, da gibt's Seitenläufe und ähnliche Dinge mehr, die flacheren Ufer haben Sie schon angesprochen. So wird's in der Stadt vermutlich nicht ausschauen können.
Das geht sich bei dem Platz nicht aus und man muss natürlich, oder so einen Kompromiss bilden zwischen extremen Ereignissen, die sehr selten sind, die aber Platz finden sollen, ohne dass man das Hinterland gefährdet. Und natürlich die 364 Tage, wenn man sagt, ein einjährliches Hochwasser einmal im Jahr, die man natürlich den Fluss nützen kann. Und da muss man den Kompromiss dann finden. Und dann gibt es ja viele, jetzt haben Sie ja angesprochen, bestehende Dinge, die man auch berücksichtigen muss. Wurscht, ob es ein Schifffahrt ist, ob es Einbauten sind, da gibt es noch viele Fragen. Und ja, und dann sind wir auch noch in einem Weltkulturerbe unterwegs im Stadtbereich.
Kommt auch noch dazu. Jetzt ist es ja nicht so, dass es im Bundesland Salzburg nicht solche Projekte schon gibt. Es gibt im Pinzgau, im Lungau, im Flachgau heraus, das auch, worüber wir sehr viel berichtet haben, das Projekt an der Saalach beispielsweise, etwa im Bereich Wals. Die einzige oder die wesentliche Gruppe, die da gelegentlich auch so ein bisschen Skepsis anmeldet, das ist die Landwirtschaft. Nikolaus Limbacher, Direktor der Salzburger Landwirtschaftskammer. Warum eigentlich? Was ist da für euch das Thema, wo es auch Nachteile geben kann?
Warum ist es für die Landwirtschaft ein Thema, für die Land- und Forstwirtschaft? Vielleicht, dass man die Dinge etwas zurechtrückt, was also die Verhältnismäßigkeit betrifft. Das ist nämlich immer ganz spannend. Ich bin dankbar, dass ich heute in diese Sendung so kurzfristig eingeladen wurde und mit dem Kollegen Leutzl, den ich ja sehr gut kenne, mich da heute mit den Gästen unterhalten darf. Aber wenn man sich das Land Salzburg anschaut, dann haben wir eigentlich nur 1,5% unserer Landesfläche sind Gewässer. Wir haben fast ein Viertel unserer Landesfläche, was extensive Almen und Berggebiet ist. Und was rein für die Landwirtschaft übrig bleibt, sind eigentlich nur ungefähr knapp 16%. Und die ist wieder, wenn man es herunterbrechen würde, in Acker, Hammer, Kammern in Salzburg, ein bisschen in Lungau und ein bisschen was im Flachgau haben wir, also hauptsächlich Wirtschaftsgrünland und Hutweiden, also eine sehr extensive und in wenigen Teilen nur eine sehr intensive Landwirtschaft, dort wo es möglich ist. Und Flüsse im Regelfall sind natürlich, gerade die Hauptflüsse sind natürlich im Talboden herunten und sind, wie Sie richtig sagen, in den Jahrzehnten begradigt worden. Es hat ja immer schon so Entwicklungen gegeben, soweit ich zurückdenken kann. Also Renaturierungen, dass ein Fluss oder auch ein Bach meandert, dann hat man begradigt, dann hat man in der Olten, glaube ich, draußen hat man wieder geschaut, dass er wieder meandriert. Also diese Dinge passieren auch so zyklisch, wenn Sie so wollen. Aber das, was jetzt da in großem Stil passiert und auch dafür bin ich dankbar. Ich habe nämlich, gebe ich zu, gestern am Abend ein bisschen geschaut, was denn überhaupt alles passiert da in Österreich und was für Programme es da gibt. Und also ich beneide meinen Kollegen Leutzl nicht, wenn ich mir den nationalen Gewässerplan anschaue, was da alles an Dingen bewältigt werden muss. Kurzum, diese Flusslandschaften sind für wahr teilweise sehr begradigt. Bin auch ein Freund des Laufens entlang des Treppelweges. Ist ja auch eine kleine Erholungsfläche. Aber wenn man diese Flächen jetzt aufweitet und ausweitet und dem Fluss mehr Raum gibt, Erholungsflächen am Ende schafft, dann braucht es eben Fläche. Und das ist das, was die Landwirtschaft natürlich bemerkt, dass also die Fremdnützigkeit dieses Eigentums ist eigentlich für die Produktion von Produkten wie Milch, Fleisch oder auch Holz vorgesehen sind, dass diese Flächen natürlich zum Teil auch für diese Maßnahmen, wenn sie sowohl geopfert werden müssen oder bereitgestellt werden müssen. Im Großen und Ganzen, sage ich gleich dazu, gibt es da auch Konsens mit dem jeweiligen Einschreiter, ob das die Bundeswasserbauverwaltung ist oder denkt man an die Hochwasserschutzgebiete im Oberpinzgau, was ganz, ganz wichtig ist. Dort werden wir auch Retentionsräume von den Bauern zur Verfügung gestellt, natürlich auf vertraglicher Basis mit einem gewissen Entgelt. Aber trotzdem ist es irgendwo dann schade, wenn die Flächen auch zum Teil für die Produktion verloren gehen, die, wie ich schon gesagt habe, eingangs in Salzburg eigentlich im Verhältnis nur 16% der Landesfläche sind, wo man Landwirtschaft betreiben kann.
Mhm. Wir haben einen Anrufer in der Leitung, den Herrn Peter Torgele aus Zell am See. Herzlich willkommen in der Radio Salzburg Mittagszeit.
Ja, hallo, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, mir ist das aufgefallen, da jetzt am Bug an der Glocknerstraße Richtung Oberpinzgau die Salzachsee retourniert und da kommen jetzt ein super Fliegenfischen und ist auch ein gutes Erholungsgebiet. Und bei meinem Elternhaus merkt man das auch, wie die Salzach noch nicht reguliert war, haben wir das Wasser im Keller gehabt, weil ich die Salzach, das Wasser, das Grundwasser noch einmal gedruckt hat und habe immer im Keller ja, 20 cm Wasser gehabt. Ne?
Mhm.
Aber es ist alles ein Für und Wider. So ist es gut für die Fischer und für die Spaziergänger, dass sie wieder eine schöne Landschaft haben und nicht so einen geraden Fluss.
Alles klar. Dankeschön, Herr Torgele. Danke für den Anruf. Bitte. Liebe Grüße nach Zell am See. Ja, das ist genauso ein Beispiel, was wir zuerst angesprochen haben. Robert Leutzl, hat viele Gründe und die Naherholung ist einer davon, wo man tatsächlich profitieren kann mit solchen Projekten.
Absolut. Also, wenn wir uns noch zurückerinnern, ist zwar schon ein bisschen her, Gott sei Dank, die Pandemie, wenn man nicht raus hat können und wie wichtig alle leicht erreichbaren nahen Räume waren. Und es kann nicht jeder hoch in die Berge, wo er sozusagen Ruhe und Frieden findet. Es kann nicht jeder weg. Und Flüsse sind halt auch so ein Bestandteil, wo man leicht hin kann und wo man sich aufhalten kann. Ob man fischt, ich bin selber ein Spaziergeher, ein Radler und oft an Flüssen unterwegs, weil das sind so diese bereichernden Plätze. Und da ist es wichtig. Und wie gesagt, das erleben wir immer wieder. Wenn es dann da ist, wird es angenommen. Man muss ja schon fast schauen, dass es nicht übernutzt wird dann. Also es ist wieder so ein Thema, wo natürlich sehr unterschiedliche Zugänge sind. Aber ja, also bin ich für die Rückmeldung sehr dankbar.
Wir haben die offenen Fragen natürlich, die auf den Tisch gekommen sind. Das ist natürlich der Flächenbedarf. Das betrifft auch aber nicht nur die Landwirtschaft mit einem ganz prominenten aktuellen Beispiel. Da reden wir dann gleich nachher noch drüber. Auch so Dinge wie Finanzierung sind natürlich immer ein Thema bei diesem ganzen Komplex Renaturierung. Trotzdem, wir haben schon festgestellt, es hat ein paar ganz wesentliche Vorteile. Wie sehen Sie das? Hat man Flüsse lieber reguliert und ordentlich in ihren Bahnen oder dann doch in einem eher naturgemäßen Zustand? Es hat viele Vorteile für die Gewässerökologie, haben wir gehört, Hochwasserschutz natürlich auch, aber man muss natürlich einige Anstrengungen dafür unternehmen. Rufen Sie uns gerne an, wir sind gespannt auf Ihre Meinung.
Ihre Meinung ist gefragt. 0662 823 823 oder mittagszeit@orf.at. Radio Salzburg.
Hearts burning like they were on fire, flames changing our love to desire. Babe, my heart is screaming to say, girl, we got to go all the way. Changing my rain into sun, more of you putting my blues on the run. I need more of you, darling, I need more of you. More, anything less wouldn't do. Ain't been together too long. Strange, how did our love get so strong? There's nothing to keep us apart. We got to catch up to our heart. Changing my rain into sun. More of you putting my blues on the run. I need more of you, darling, I need more of you. More, anything less wouldn't do. More of you.
Die Radio Salzburg Mittagszeit heute am Mittwoch, den 13. November, 13.20 Uhr ist es gleich. Wir reden heute über Renaturierungsprojekte im Bundesland Salzburg, vor allem an den heimischen Flussläufen. Die haben ganz, ganz viele Vorteile. Ein paar Nachteile haben sie auch. Sie brauchen viel Fläche, sie brauchen viel Geld, sie brauchen viel Planung, viel Organisation und selbst dann ist nicht immer ganz sicher, dass es auch wirklich so funktioniert, wie man es sich vorgenommen hat. Wir haben ein bisschen Musik gehört. In der Zwischenzeit haben wir einen weiteren Hörer in der Leitung, nämlich den Herrn Karl Selmer aus Seekirchen. Herzlich willkommen in der Mittagszeit, Herr Selmer.
Ja, grüß Gott. Ich bin 70 Jahre alt und ich kann mich erinnern, wie in die 80er Jahren die Salzburger vor dem Rathaus gestanden sind und demonstriert haben, die Grünen, dass man quasi in Hallein da diese, dass man da eine Kläranlage einbaut, dass das Wasser mal besser wird.
Der Herr Leutzl nickt schon, ja.
Da muss man ja sagen, im Grunde genommen ist ja einiges passiert und auch, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wenn man also die Salzburg aufwärts fährt, gibt es da, wo so Staubecken sind, auch wirklich schöne renaturierte Gebiete, wo also auch das für die Dinge sind, aber in der Stadt selber, also dort, wo das Hotel Sacher ist, da kommt man ja da, wo auf der rechten Seite kommt man das machen, dass die Touristen oder auch die Einheimischen ein bisschen runtergehen können. Natürlich ist ja jeder selbst verantwortlich, ob er da in den Fluss einsteigt oder nicht, aber in Paris kann man auch schwimmen, dass man halt auch das für den Bürger die Salzach auch zugänglich macht, dass man quasi unten auch ein bisschen einen Strand hat. Natürlich ist das alles da, aber das ist ein illegales Wasser, keiner, ob man da oben geht darf oder nicht. Aber die Leute tanzen halt teilweise, und wie schon angesprochen wurde, dass die Hänge ein wenig entgradigt waren. Und was ein bisschen ein Schildbürgerstreich ist, auf der anderen Seite am Ruckereiplatz, den hat man zwar ein Drittel verringert, man will die Autos nehmen in der Stadt haben, ist auch in Ordnung, aber dann hat man dort drei Bänke hingesetzt und die Bänke sind aber so ausgerichtet, dass ich auf die Häuser schauen muss. Es wäre aber viel besser, wenn ich die Bänke umdrehe, dass ich auf den Fluss schauen kann, weil das ja für die schönere Aussicht ist. Und dass man dort für die Radlfahrer und für die Jugend so große Plätze macht, wenn man schon den Ruckereiparkplatz auflässt, dass man dort, ich sage einmal, so eine Begehungszone hat und was man da alles machen kann. Ich meine, da ist ja den Architekten jede Freiheit gegeben, dass das einfach, dass der Bürger dieses Ufer annehmen kann und dass, wie es früher ist, natürlich ist jeder verantwortlich, ob in die Salzach reingeht, aber man kann halt das ein wenig benutzen, dass es halt freundlicher wird. Und auf der anderen Seite in Oberndorf, wo die quasi die Salzach um die Kirchen umgeht, nach der Brücken, da ist ein riesiges Schwemmland, dass man das halt auch für die Sommermonate einen Strand macht. Wir sind ja früher, ich habe in München gelernt, wir sind an die Isar gegangen. Das war nicht verboten. Und das war natürlich so, dass man die Salzach den Bürger näher bringt. Mit Aufenthaltsplätzen, die genehmigt sind. Verantwortlich ist eher jeder, dass er weiß, wie weit das
geht. Wie weit es geht. Herr Selmer, vielen lieben Dank für den Anruf. Bitte. Liebe Grüße nach Seekirchen. Was hält man denn von den Vorschlägen, Herr Leutzl? Ich meine, die Sache hat natürlich schon zwei Medaillen oder zwei Seiten, diese Medaille. Wir haben ein Kraftwerk unten in Lena und wir haben auch schon leider Gottes auch bei uns darüber Fälle berichten müssen, wo tatsächlich Leute in die Salzach gestiegen sind und die dann dort irgendwo tot geborgen worden sind am Ende des Tages. Wo sind da die Grenzen des Möglichen, auch was der Herr Selmer sich da jetzt so vorstellt?
Das waren jetzt sehr viele gute Anregungen, die natürlich auch jetzt ein bisschen mitnehmen dann, die wir auch überlegen. Also das eine ist einmal, das kann man beruhigen. Also Fließgewässer in der Regel, ja, sind öffentliches Wassergut, kehren uns alle. Das Wasserrecht zieht vor, das ist für die Erholung der Bevölkerung, braucht man sich keine Gedanken machen, man darf oben, man kann dort hingehen, wir verwalten die sozusagen in unser aller Namen. Wir haben ja 2100 Hektar in dem Land, die wir auch in meiner Dienststelle verwalten. Also keine Sorge, passiert nichts, kann man mal nutzen. Es kann aber was passieren, weil ich habe jetzt auch gehört vom Schwimmen, nicht? Und ich habe selber in einem Bach, den man aufgestaut hat, einmal schwimmen gelernt, die ersten Schwimmbewegungen. Also in der Salzach würde ich davon einmal jetzt abraten. Was man machen kann, ist natürlich, dass man schon Bereiche schafft in diesen flachen Ufern, zum Beispiel bei den ausmündenden Bächen, wo man dann einmal so die Bäche dazu kann, das Wasser auch wieder ein bisschen spüren kann, einige kann, dass man die also so ableitet. Man kann natürlich auch im Ufer dann auch gewisse Einbauten machen, das hat ja schon viele Ideen gegeben, dass man sich auch ein bisschen besser aufhalten kann. Aber man muss immer warnen, weil leider gibt es diese tragischen Fälle, wo Leute probieren durchschwimmen. Also das wird bei einem alpinen Fluss, ja, der im Hintergrund ein Einzugsgebiet hat mit bis zu 4000 Meter, wird nicht möglich sein.
Und man muss das auch immer wieder in Erinnerung rufen, weil wir auch zu solchen Sicherheitsthemen schon Mittagszeiten natürlich hatten. Das Schwimmen in der Salzach, der Fluss ist sehr viel kälter, als sich die meisten vorstellen. Und man denkt sich oft, naja, die paar Meter ans andere Ufer schaffe ich leicht. Man unterschätzt nur die Strömungsgeschwindigkeit von dem Fluss. Man hat dann plötzlich einen sehr langen Weg zu schwimmen, weil man eben so ganz diagonal in Wahrheit drüber kommt. Und das schaffen die wenigsten. Also ich würde es nicht ausprobieren.
Es gibt vielleicht die Möglichkeit, ja, wo noch viel Fläche zur Verfügung ist, aber da ist ja schon Nutzung drauf, wenn ihr an den Volksgarten zum Beispiel denkt, wo man sozusagen das Ufer stehen lässt, das Hauptgewässer fließen lässt und so einen Nebenarm macht. Zum Schwimmen wird es nichts, aber zum Abkühlen in heißen Zeiten, die können ja auch kommen, wie wir wissen, klimawandelbedingt, kann man dann reingehen bis zum Bauch oder so. Also man könnte sowas machen, aber man greift ja immer in einen Bestand ein und da gibt es natürlich große Bedenken dann auch. Aber es ging, sowas ginge. Aber
sowas schwimmen. Schwimmen nicht. Eine Frage, die ich schon habe, die Salzburg AG hat in den vergangenen Jahren immer wieder sehr sichtbare Baggertätigkeiten in der Salzach vollführt, gerade im Bereich, also so Richtung Mühlen und Richtung Ländern, da so in diesem Bereich zwischen der bis zur Lehner Brücke. Was wird aus diesen Arbeiten, was wird aus diesen Aufschüttungen, die es da gegeben hat, da gibt es ja auch so eine Art, naja, Stadtstrand unter Anführungszeichen, das ist halt Schotter, Kiesel, Gestein. Was würde daraus werden in diesen aktuellen Ideen und Planungen, die es gibt?
Dem Grunde nach, was jetzt Bestand ist, diese Schotterinseln, ja, die würden natürlich weiterhin bleiben, weil wenn sie nicht bleiben würden, hätte sozusagen die Natur eingegriffen, hätte sie die Salzach sozusagen verändert, tut sie nicht. Keine Frage, die Baggerungen an sich sind ja, dass man eine Tiefenrinne halt, wo der Schotter und das Material, das halt ein Fluss mittransportiert, das man meistens ja nicht sehen, dass das durchgeht, das ist sehr, sehr schwierig. Wir haben natürlich auch dieses Thema bei uns jetzt auf diesem Salzachplan drauf. Wir wollen Platz schaffen, so dass der Schotter nicht in der Stadt liegen bleibt, sondern vielleicht weiter im Süden. Muss man dann natürlich auch im Detail sich anschauen, so dass man nicht ständig in der Stadt baggern muss, weil, also ich weiß nicht, das gefällt kann mir auch nicht und das ist auch nicht sinnvoll auf Dauer und kostet viel Geld. Also da überlegen wir uns was, muss man natürlich schauen, geht das.
Wir haben heute das Thema Renaturierung an den heimischen Flussläufen. Da gibt es viel für und wieder, viele gute Ideen, die man sich vielleicht vorstellen könnte. In der Stadt wird es natürlich immer ein bisschen schwieriger. Wir reden heute über das. Ein paar Nachteile aus Sicht der Landwirtschaft haben wir schon gehört. Wir haben auch noch ein paar Hörer in der Leitung. Die werde ich aber jetzt noch ganz kurz bitten, noch ein paar Minuten Geduld zu haben. Wir hören ein bisschen Musik, dann gibt es hier die Nachrichten und dann diskutieren wir gleich weiter. In der zweiten halben Stunde dieser Radio Salzburg Mittagszeit. Rufen Sie uns an 0662 823 823 oder schreiben Sie uns ein E-Mail an mittagszeit@orf.at.
I'll be your fantasy, I'll be your hope, I'll be your Radio Salzburg, die Nachrichten.
Am Mikrofon Georg Hummer. In der SPÖ setzt sich die außergewöhnliche Serie von Rücktritten fort. Innerhalb von 3 Wochen haben sich 3 Landesvorsitzende zurückgezogen. Michael Lindner in Oberösterreich, David Egger-Granzinger in Salzburg und jetzt Georg Dornauer in Tirol. Dornauer hat ja nach einem umstrittenen Jagdfoto unfreiwillig Platz gemacht. Peter Eder, der mit 2 Parteigenossinnen die SPÖ in Salzburg aktuell vorübergehend leitet, hält Dornauers Schritt für richtig, betont jedoch, dass Tirol nicht mit Salzburg oder Oberösterreich vergleichbar sei. Der Politikwissenschaftler Armin Mühlböck von der Universität Salzburg sieht die jüngsten Rücktritte als Schwächung der SPÖ.
Immer wenn man meint, jetzt wird die SPÖ wieder zur Ruhe kommen, wird es wieder turbulent. Keine Frage, diese ständigen innerparteilichen Turbulenzen und Querelen schwächen die SPÖ insgesamt nach innen und nach außen. Noch dazu in einer entscheidenden Phase für die SPÖ. Sie steht ja in Regierungsverhandlungen auf Bundesebene. Ist die SPÖ intern nicht stark und geeint, schwächt das die Verhandlungsposition von Andreas Babler, was sich auch auf das Verhandlungsergebnis auswirken wird.
Sagt Politikwissenschaftler Armin Mühlböck. Während Dornauer seine Nachfolge bereits präsentiert hat, sucht die SPÖ in Salzburg und Oberösterreich eher noch nach neuen Parteichefs. Die geplante neue Zufahrt zum Parkplatz auf der Gnadenalm in Untertauern ist vorerst vom Tisch. Der Antragsteller hat das Ansuchen heute aufgrund interner Unstimmigkeiten in der Agrargemeinschaft zurückgezogen. Kritiker hatten vermutet, dass diese Zufahrt Basis für weitere touristische Bauprojekte schaffen sollte. Befürworter haben argumentiert, dass die neue Zufahrt aus Sicherheitsgründen nötig sei. Der Bürgermeister von Untertauern, selbst Grundbesitzer und Gastronom Johann Habersatter, wollte die abgesagte Sitzung heute nicht kommentieren. Nach den gescheiterten Verhandlungen zum Kollektivvertrag in der Sozialwirtschaft planen die Gewerkschaften GPA und WIDA auch in Salzburg Protestaktionen. Heute und am kommenden Freitag finden Betriebsversammlungen bei verschiedenen sozialen Einrichtungen statt. Am 22. November soll es österreichweit eine 6-minütige Arbeitsniederlegung geben, um das geforderte Lohn plus von knapp über 6% zu unterstreichen. In Salzburg sind rund 6.000 Beschäftigte davon betroffen, was auch Druck auf andere Akteure wie etwa Caritas oder Diakonie ausüben könnte. Ein Blick aufs Wetter noch. Während sich im Norden des Landes da seit der Früh eine zähe Hochnebeldecke heute hält, breiten sich nun auch in den Gebirgsgauen zunehmend dichte Wolken aus. In den Abendstunden ziehen vor allem im Flachgau, im Tenningau und im Pinzgau dann leichte Schnee- oder Schneeregenschauer durch. Aktuell hat es in Bad Gastein und Krimmel -1, in Zell am See +1 Grad. Radstadt meldet 3, Lofer, die Stadt Salzburg und Mariapfarr 4 Grad. Morgen Donnerstag halten sich vielerorts zunächst wiederum dichte Wolken, aus denen noch ein paar Schneeflocken fallen. Im Laufe des Tages lockert es zunächst Innergebirge auf. Ab den Mittagsstunden setzt sich auch im Norden des Landes öfter die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen morgen bis zu 6 Grad.
13.34 Uhr, hier ist die Radio Salzburg Verkehrsinformation mit an und für sich ganz guten Nachrichten von den heimischen Straßen. Momentan werden keine Staus oder Unfälle gemeldet. Baustellen gibt es ein paar, zum Beispiel auf der B311 der Pinzgauer Straße bei Schwarzach. Da ist der Schönbergtunnel wegen Arbeiten gesperrt. Der Verkehr wird lokal umgeleitet. Und L264 Stubachtalstraße zwischen Utendorf und Schneiderau. Da gibt es Hangsicherungsarbeiten. Auch dort muss man mit Verzögerung rechnen. Wir wünschen weiter gute und sichere Fahrt mit Radio Salzburg.
Radio Salzburg.
Mittagszeit. Ihr Radio zum Mitreden. Mit Andreas Landrock.
Unser Thema heute ist das Stichwort Renaturierung. Das hat ja heuer im Lauf des Jahres durchaus für ein paar interessante Schlagzeilen gesorgt. Ich erinnere an die EU-Renaturierungsrichtlinie. Heftige Diskussionen hat es da gegeben, gibt es teilweise auch immer noch. Stichwort Anteringer Au, auch dort soll renaturiert werden. Das ist auch so ein Thema, über das wir gleich noch reden wollen in dieser Mittagszeit. Aber natürlich auch ganz, ganz viele Projekte, die eigentlich fast nur Vorteile haben, wo Flussläufe an heimischen Fließgewässern wieder ein bisschen zumindest in einen natürlicheren Zustand gebracht werden. Gut für die Gewässerökologie, es werden Naherholungsräume geschaffen und letzten Endes auch der Hochwasserschutz verbessert. Was es da trotzdem für Vor- und Nachteile auch gibt, unser Thema heute in der Radio Salzburg Mittagszeit.
Rufen Sie uns an unter 0662 823 823 oder schreiben Sie uns unter mittagszeit@of.at.
Und ich begrüße noch einmal meine beiden Gäste heute in dieser Sendung, den Abteilungsleiter des Referats Wasserbau im Amt der Salzburger Landesregierung, Robert Leutzl. Herzlich willkommen noch einmal. Und an seiner Seite der Direktor der Landwirtschaftskammer, Nikolaus Lienbacher. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Wir haben es in der ersten halben Stunde schon erwähnt, Landwirtschaft ist so ein Thema und dazu haben wir auch jetzt ein paar Hörer bei uns in der Leitung. Ich begrüße sehr herzlich den Herrn Norbert Dertnick aus Hallwang. Herzlich willkommen in der Mittagszeit.
Ja, hallo.
Grüß Gott.
Also ich bin der Norbert Dertnick aus Hallwang-Söllheim. Ich bin der Obmann von der Wassergenossenschaft Söllheimer Bachregulierung. Wir haben vor 25 Jahren ein großes Renaturierungsprojekt gehabt bei uns, das grundsätzlicherweise wunderschön ist und ökologisch, glaube ich, gewaltig ist. Das Problem, was ich einfach damit habe, ist, wir haben erhöhte Betreuungskosten, wir haben Haftungsfragen, Stichwort Biber. Ich als Obmann bin anscheinend haftbar, wenn das geht, da geht ein Rad oder geht ein Radweg vorbei. Also wenn es da Probleme gibt, bin ich verantwortlich. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze pflegen sollte, das passt. Ich meine, ich muss sagen, das Zusammenarbeit mit der Abteilung Wasserbau ist fantastisch. Wirklich, wir helfen mal, wo es geht. Mhm. Aber grundsätzlicherweise ist das natürlich ein Problem, was ich als Genossenschaftsobmann habe. Und die zweite Geschichte, ich meine, als Grundbesitzer sage ich einfach, ich verstehe nicht, warum die Felder immer überflutet sind. Und wir haben Bauwerke in die Wälder drinnen, die sind eigentlich fast klar bei den großen Ereignissen. Und da unten und die Wiesen sind überschwemmt. Das war mein Beitrag.
Mhm. Ich gebe das gleich einmal an den Robert Leutzl weiter. Es sind jetzt so verschiedene Sachen angesprochen, das mit den überschwemmten Flächen. Als letztes greifen wir vielleicht gleich als erstes auf, was kann man dazu sagen?
Ja, es ist, also die Beobachtung stimmt natürlich, dass diese Überflutungen bei diesen gewitterartigen Niederschlägen, die wir heute haben, häufiger kommen. Und natürlich sind die Anlagen, die letztlich ja im Betreuungsbereich der Wildbacher, ist ja wurscht, aber die natürlich Vorsorge betreiben, sind einmal darauf abgerichtet, dass man Muren, Wasser, Schottergemische natürlich zurückhält. Und es ist halt, der Niederschlag hat sich verändert, das ist unzweifelhaft so und das ist sehr lästig in der Landwirtschaft, also regelmäßige Überflutungen, das ist natürlich nichts Gutes. Wir versuchen natürlich bei unseren Maßnahmen, da ist auch dieses Thema wieder Breitwasser statt Hochwasser, das lenkt dann das Wasser. Es ist zwar, man braucht zwar Platz, aber man hat es halt seltener draußen, das ist, glaube ich, auch, da braucht man nicht Wasserbau studieren, ist auch nicht eine Strategie, weil wir kommen natürlich jetzt gegen diese Veränderungen, was jetzt Starkniederschläge betrifft, aber ich glaube, das ist allgemein bekannt, da sind wir immer ein bisschen hinterher, die treffen uns schon massiv auch immer wieder. Das andere Thema natürlich, wenn man was für die Natur tut und wenn man dann was schafft, ja, dass dann auch Lebewesen gibt, die das annehmen, das ist zwangsläufig so und das kann unangenehm werden. Wir versuchen eh, und gerade auch mit dem Söllheimer Bach, das ist ja nicht unkompliziert, weil es ist ja ein Stadtbach und reicht natürlich auch weiter auf und das Thema Biber natürlich gemeinschaftlich zu lösen, auch natürlich mit Naturschutzbeauftragten und so weiter und es ist wirklich eine gute Zusammenarbeit, aber man ist schon Zeit, kommt man schon zum Anstehen, auch, das kann ich schon nachvollziehen, Herrn Dertnick. Weil wann was ist, ist egal, wir sind jetzt in der Gesellschaft, sage ich auch nichts Neues, oder? Entschuldiger wird gleich einmal gesucht, die Eigenverantwortung wird weniger. Wir haben es zwar zuerst in einem Beitrag gehört, wo es ums Nutzen der Salzach gegangen ist, man muss ja auch wieder selber ein bisschen schauen, dass man da auch Verpflichtungen hat und nicht alles sozusagen uneingeschränkt.
Aber im durchregulierten Rechtsstaat muss natürlich immer irgendjemanden geben, der haftet. Überflutete Flächen, Nikolaus Lienbacher, ein Thema nehme ich an.
Ist jedenfalls ein Thema, überflutete Flächen. Wie ich schon eingangs erwähnt habe, dort, wo Flächen temporär und immer wieder mal periodisch überflutet werden müssen, weil es halt, weil das Wasser seinen Platz braucht, wie es so schön heißt, Da muss man einfach Regelungen finden, die werden auch gefunden. Das fange ich wieder ganz oben an, so ganz hinten, so im Hinterland, so quasi, wenn Sie so wollen, orografisch im Süden oder wo jedenfalls so unsere Flüsse entspringen, weil das Wasser, was dann in Salzburg auftaucht, ja irgendwann einmal, wie gesagt, aus der Region herbei geflossen ist, und dort anzusetzen und dort Retentionen zu schaffen, das ist einmal ganz was Wichtiges. Da gibt's aber, denke ich, mittlerweile eine gute Zusammenarbeit, wie ich schon erwähnt habe, mit den Behörden. Da schauen wir, dass man die Bauern entschädigt dort, wo immer wieder Schäden auftreten, wo natürlich das Erntegut oft vernichtet wird. Mhm. Was vielleicht der Herr Dertnick angesprochen hat, das Thema der Haftung, das würde ich vielleicht auch ganz gerne aufgreifen, dass es nicht untergeht. Grundsätzlich haftet, wenn es sich um Wald handelt, haftet der Waldeigentümer eigentlich nicht strenger wie, also wie der Straßenerhalter, also bei grober Fahrlässigkeit oder bei Vorsatz. Jetzt kommt natürlich dazu, wenn das ein Erholungsgebiet wird, und das ist schon spannend, wenn es ein Erholungsgebiet ist, das ausgewiesen ist, wo eine erhöhte Besucherfrequenz ist, da muss man dann schon wieder einen höheren Sorgfaltsmaßstab ansetzen. Es gibt zwar jetzt neue Kriterien seit kurzem für die Baumhaftung im Sinne einer Beweislastumkehr, dass der Bauer nicht unbedingt sagen muss, der Waldbesitzer, ich habe nicht gesehen, dass der vom Biber angefressen worden, dann ist er dem nächsten Spaziergänger auf den Kopf gefallen. Aber jedenfalls trotzdem ergibt es Einzelfälle, und der Kollege Lötzl hat es angesprochen, wo dann vielleicht vor Gericht jemand findet, dann einen Rechtsanwalt sagt, jetzt muss ich einklagen, weil ich bin dort geschädigt worden, weil ein Baum umgestürzt ist, wo der Waldbesitzer dann am Ende zur Haftung kommt. Und als Obmann einer Genossenschaft hat man da genauso so quasi seine Haftung, und die wahrzunehmen ist natürlich, wird immer schwieriger. Darum muss man auch immer nachdenken, was bedeutet das, wenn man sowas wie dem Naturschutz da den Vorrang gibt oder anderen Zwecken, sei es die Erholung. Also das Eigentum entwickelt sich eben sehr stark in eine Fremdnützigkeit, und ich habe das vielleicht so formuliert, oder würde es so formulieren, es gibt viele öffentliche Leistungen, dafür soll es auch öffentliche Zahlungen geben, also so schön wie es heißt, Public Money for Public Goods, ja. Wenn man einfach Ökosystemleistungen erbringt, die irrsinnig wichtig sind, dass man eben die Flüsse, dass man den Flüssen den Lebensraum gibt, dass da die Landwirtschaft sagt, okay, wir sind bereit mitzuhelfen, dass also das Hochwasserregime eingedämmt wird, damit die Städte nicht ständig absaufen, wie man schon sagt, diese Dörfer und Häuser. Aber das braucht eben auch, wie gesagt, Verständnis dafür, dass man die Landwirte ordentlich entschädigt, dass man die Grundeigentümer einbindet. Und das Letzte vielleicht auch dazu, weil die Sendung ist eben oft zu kurz. Sie haben ganz am Anfang die Wiederherstellung der Natur angesprochen. Wir wollen dieses Thema heute sicherlich nicht im Detail besprechen. Es ist für uns als Vertreter von Landwirtschaftsinteressen momentan ein Reizwort, also diese Verordnung zur Wiederherstellung der Natur, weil erstens ist noch gar nicht ganz klar, was wir im Detail was machen müssen. Trotzdem wissen wir, dass hier massive Einschränkungen zu erwarten sind, auch im Bereich der Gewässer, wenn das alles umgesetzt werden soll, was in dieser Verordnung drinsteht. Da werden wir uns noch, glaube ich, öfters im OF vielleicht auch unterhalten zu dem Thema. Aber heute jetzt vielleicht noch einmal zu diesem Thema: Überflutungen von Flächen wird passieren, wenn man das regelt, wenn man dazu Modelle aufstellt und die Landwirte mit einbindet, die Grundeigentümer, dann glaube ich, kann man diesen Weg beschreiten. Da sind wir als Interessensvertretung auch bereit, gemeinsam was auszuarbeiten. Haben wir auch schon gemacht.
Hat aber zuerst auch so geklungen, als würde es für die Bauern da schon noch ums Geld gehen.
Da geht es weniger ums Geld, sondern es geht grundsätzlich natürlich um einen Ertragsausfall. Wenn heute der seine Wiesen nicht mehr mähen kann und den Ernteschnitt nicht da, dann muss er Futter zukaufen, er muss seine Tiere erfüttern im Winter. Also das heißt einmal jedenfalls einen Schadenersatz und eine Flächeninanspruchnahme für quasi andere Leistungen, nicht für die Landwirtschaftsproduktion, sondern für Hochwasserschutz. Das sind eben, was ich gemeint habe, das sind diese Ökosystemleistungen, die dürfen gern was kosten. Wir geben sonst sehr, sehr viel Geld aus, öffentliche Gelder für alle möglichen Dinge, und ich glaube, die Landwirtschaft sollte immer der sein, der am wenigsten von diesem Ganzen hat. Eine ordentliche Leistung soll auch eine Gegenleistung haben.
Mhm. Wir haben einen Hörer in der Leitung, den Herrn Rupert Schnell. Herzlich willkommen in der Radio Salzburg Mittagszeit.
Ja, grüß Gott, ich stehe laut nicht. Ich bin bereits Altbauer, aber ich habe auch ein bisschen eine Meinung dazu. Es geht im Endeffekt immer um Flächenbedarf, um Grundinanspruchnahme. Und ich glaube, da sollte auch die Möglichkeit bestehen, wenn einer Bauer bleiben will und seine Flächen erhalten will, dass man sagt, okay, wenn das alles im öffentlichen Interesse ist, dann soll es auch einen Grundabtausch geben. Sprich, öffentlicher Grund, wenn einer will, weil es ist immer, weil die Rede auch Vertragsnaturschutz, alles wird mit Verträgen gemacht. Aber wenn ich halt im Endeffekt meine Flächen behalten will und nicht freiwillig hergib, dann geht es immer auch in Richtung Zwangsbeglückung und Enteignung. Es ist zwar immer die letzte Möglichkeit, aber im Endeffekt, wenn es auf das aussieht, hast du ja nur auf eine finanzielle Abgeltung Anspruch. Und das kann es aber im Endeffekt für einen aktiv wirtschaftlichen geschaffenen Betrieb nicht sein.
Mhm. Danke.
Es hat bei uns in Art nicht einiges gemacht worden und waren sicher nicht Sachen, um man dumm baggert werden, sage ich, es muss das Material irgendwo hin und die Flächen, wo nicht mehr der Urboden vorhanden ist, es dauert ewig, bis das wieder einigermaßen landwirtschaftlich oder auch vielleicht forstwirtschaftlich zu nutzen ist.
Mhm.
Wir haben heuer das Jahr gehabt, wo es extrem nass war. Man hat sich das anschauen können. Die Flächen, die waren dermaßen vernässt und nicht befahrbar, dass sagt, die Ernte, was man da eingebracht hat, das ist nur mehr zum Kompostieren.
Alles klar. Dankeschön, Herr Schnell. Liebe Grüße nach Adnet. Da ist jetzt natürlich ein Stichwort gefallen zum Thema Flächenbedarf. Eigentlich sogar zwei interessante. Ich fange mit dem härteren an, nämlich das Stichwort Enteignung. Sind Fälle bekannt, wo es in Salzburg dazu gekommen ist? Robert Leusl?
Also mir ist jetzt kein Fall bekannt, wenn es wirklich um das Thema Renaturierung geht, wo es Enteignung gegeben hätte, weil letztlich ist unser aller Bemühen und das ist zum Beispiel auch seit 2020 haben wir extra Geld vom Landtag und Landesrat Sepp Schweiger hat sich dafür eingesetzt, wo wir Flächen Grund kaufen können fürs Tauschen, weil es muss ja irgendwo ein Kompromiss gebildet werden und natürlich, dass das auch für die Leib passt und wenn wer an seine Flächen hängt und wirtschaftet nicht, dann ist halt so, dann müssen wir geeignet was zur Verfügung stellen. Es gibt verschiedene Modelle, kein Projekt und wir haben 75 Kilometer in dem Land jetzt mittlerweile aufgeweitet in den letzten 20 Jahren und es hat keinen einzigen Fall gegeben, das haben wir im Kompromiss, muss man sagen, weil Konsens ist ja ein bisschen was anderes, aber das haben wir immer so geschafft und haben uns immer zusammenreden können. Also das sind die Leistungen, muss ich auch der Landwirtschaft der Lanzen brechen, weil das hat funktioniert. Es gibt keine Regel allgemeine so damals, sondern es ist immer unterschiedlich, aber es hat funktioniert.
Ja, vielleicht zum Beitrag von Herrn Schnöll, Rupert vom Hupfaufbau aus Adnet. Da gebe ich ihm völlig recht, natürlich, wenn ein Landwirt Flächen für die öffentliche Hand zur Verfügung stellen soll, weil halt das Infrastrukturprojekt das braucht und benötigt, wofür er Verständnis da ist und er im Grunde Flächen verliert, wenn es eine Möglichkeit gibt, natürlich Tauschflächen zu erhalten, wäre das natürlich super, geht nicht in jedem Fall. Ich sage nur Stichwort Hochleistungsbahn, dort bemüht man sich auch schon seit längerer Zeit, wenn die wirklich dann kommt in Köstendorf und dass man für die Landwirte, die da ertragreiche Flächen verlieren, dass man dann auch schaut, gibt es irgendwo Ersatzflächen, wobei Grund und Boden ja leider nicht vermehrbar ist, aber es ist trotzdem ab und zu ein Grundverkehr quasi, der stattfindet und da sind wir auch dabei, dass wir helfen, Landwirten, die solche Flächen brauchen, vielleicht diese zu vermitteln. Aber grundsätzlich ist natürlich mit dem Flächen Bedarf, möglichst schonend umzugehen. Also Grund und Boden ist nicht vermehrbar.
Wir sind beim Thema Flächenbedarf. Wo kann man solche Renaturierungsprojekte überhaupt machen, räumlich? Und da sind wir dann natürlich auch ein bisschen, ich nenne es mal beim Elefanten im Raum. Das ist das Stichwort Antaring. Das hat uns vor der letzten Landtagswahl schon beschäftigt. Das hat uns seit der letzten Landtagswahl immer noch beschäftigt. Gerade heute ist veröffentlicht worden ein Rechnungshofbericht dazu, was man zu diesem Geschäft sagen kann oder soll. Wir wollen das jetzt nicht alles noch einmal im Einzelnen aufdröseln. Darüber berichten wir sowieso, auch über diesen Rechnungshofbericht wird heute Abend Salzburg heute in aller Ausführlichkeit berichten. Aber trotzdem ist das nicht ein bisschen ein Beispiel, ein sehr griffiges Beispiel, Robert Leutl, für die Schwierigkeiten, auf die man auch stößt. Man hat da einerseits ein aus Ihrer Sicht natürlich, aus der Sicht des Wasserbaus, eine Jahrhundertchance, da was zu machen auf vielen, vielen Hektar Grund. Und auf der anderen Seite hat man dann natürlich das Problem, dass man das halt auch teuer erkaufen muss. Wie geht's einem da, wenn man dann in so einer Rolle ist, dass auch in der Öffentlichkeit ein bisschen diese Diskussion wahrnimmt? Was für Herzen schlagen da in Ihrer Brust?
Also da geht es mal wie jeden anderen, der letztlich, wie soll ich sagen, was braucht, was nur einer hat und nur der hat es. Ja. Mhm. Das kennt, glaube ich, auch jeder und ich brauche es, weil weiß ich nicht, wie im Kindergarten erweitern, wie man irgendwas selber. Da geht es mir genauso. Ich muss auf das eingehen, ich muss mit dem zurechtkommen. Letztlich ist ja das, was wir damit verfolgen, für mich ausschlaggebend. Und wie gesagt, das öffentliche Interesse, glaube ich, ist unzweifelhaft deklariert. Das hat auch der Rechnungshof nicht in Frage gestellt, dass man was für den Hochwasserschutz tut, dass man was für die Naherholung tut, dass man was für die Bildung tut in einem zentralen Raum, dass man was für die Natur natürlich tut, wo das schon Natura 2000 ist. Aber wie gesagt, die anderen Themen, wir sind auch, wenn es darum geht, na, was ist denn das jetzt wert? Wir arbeiten auch nur mit Sachverständigen natürlich. Ich kann ja nicht mit Steuergeld sozusagen irgendwie freihändig umgehen. Das ist ja logisch. Und natürlich vertrauen wir dann auch diesen Gutachten und auf der Basis operieren wir. Aber man muss, natürlich ist man irgendwie gespalten in dem Thema.
Kurze Zwischenfrage, die Salzburger sind ja nicht die Einzigen, die sowas machen. Das passiert ja oft in Zusammenarbeit, auch grenzüberschreitend mit der anderen Seite des Flusses, sprich mit Bayern. Wie ist es denn dort? Die zahlen ja auch durchaus hohe Beträge.
Die zahlen genauso diese Summen, 7 bis 10 Euro für den Wald, das weiß ich, aber sie haben ja hunderte Grundbesitzer, lauter Streifenparzellen an der Salzach. Also, und wer dort einmal mit dem Rau fährt, wird da drüben keine Aufweitung jetzt großartigerweise erleben, weil wie schwierig das dann ist mit vielen Einzelnen. Und das ist halt so, hast einen, kannst viel erreichen, es kostet aber was, hast viele, kannst weniger erreichen, kostet aber auch was, ja. Das ist halt diese Spannung, ja. Das, mit der leben wir weiter.
Und viele Grundbesitzer ist das Stichwort, ich kann mich erinnern, Grundbesitzer beispielsweise gerade in Wals bei der Salach, beim Salach-Projekt, auch das österreichische Bundesheer, wissen wir, die Schwarzenberg-Kaserne in der Nachbarschaft, also da sind alle möglichen Verhandlungspartner mit am Tisch, mit denen man sich dann arrangieren muss. Ich habe einen Hörer in der Leitung, den Herrn Stefan Zimitz aus der Stadt Salzburg. Herzlich willkommen, Herr Zimitz.
Hallo, grüß Gott.
Grüß Gott.
Da habe ich mit den Kollegen im Wald bei mir in der Nähe einen Teich baut. Und wir haben jetzt ein großes Problem, dass sie jetzt die Beamer da angesiedelt haben. Und jetzt wollte ich fragen, was sie dagegen machen kann.
Kann man das beantworten?
Ja, das kann man dahingehen, wenn wirklich eine Gefährdung, ein Risiko aus dem entsteht, logischerweise, wo, weiß ich nicht, ein Schaden entstehen kann, der Hab und Gut erheblich betrifft, dann ist klar, dann kann man was machen, nämlich übersiedeln haben wir ja da und dort schon gemacht, wenn es wirklich diese Sicherheitsaspekte berührt. Und sonst können wir natürlich wieder Angebote daneben machen, aber es ist ja nicht gesagt, dass dann nicht nur wer dazukommt. Also meine Devise ist jetzt einmal, je mehr wir in diese Richtung auch umsetzen und tun, umso mehr verteilt sich ein bisschen das Problem. Natürlich wächst dann die Population, aber dem Grunde nach ja, also mit Naturschutzbeauftragter, mit der Biberbeauftragten haben wir schon Lösungen gefunden. Also das wäre jetzt nicht so, dass man das nicht einmal abhandeln kann, auch mit der Behörde. Wir sind der Wasserbau, wir sind für Sicherheit zuständig, wir sind für Gewässerökologie zuständig. Wir können natürlich nicht alles lösen, das muss man auch sagen. Also.
Unsere Stunde ist leider schon fast wieder zu Ende. Ich glaube, da sind noch viele Kompromisse, die man auch in den nächsten Jahren finden wird müssen zwischen allen Beteiligten, allen verschiedenen Interessen, auch den Vor- und Nachteilen, die es bei dem ganzen Thema gibt. Ich sage vielen lieben Dank für eine sehr interessante und kurzweilige Diskussion bei meinen Gästen Nikolaus Limbacher von der Landwirtschaftskammer Salzburg. Danke fürs Kommen.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Und auch danke fürs Zeit haben und fürs im Studio mitdiskutieren, Robert Leutzl vom Wasserbau des Landes Salzburg. Vielen Dank.
Danke für die Einladung und fürs Zuhören natürlich.
Und ich sage allen, die uns jetzt noch weiter zuhören, viel Spaß noch mit dem Programm von Radio Salzburg am Nachmittag. Ich darf mich verabschieden und sage danke, bis zum nächsten Mal.
From a distance, the world looks blue and green. And the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight. It's the voice of hope, it's the voice of peace, it's the voice of every man. From a distance, we all have enough, and no one is in need. There are no guns, no bombs, and no disease, no hungry mouths to feed. From a distance, we are instruments marching in a common plan, playing songs. They're the songs of every man. God is watching us. God is watching us. God is watching us from a distance.
even though we are at war. From a distance, I just cannot comprehend what all this fighting is for. From a distance, there is harmony, and it echoes through the land, and it's the it's the love of loves. It's the heart of every man. It's the hope of hopes. It's the love of loves. This is the song of every man. And God is watching us. God is watching. We'll be right back.
SRF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 14 Uhr.
Der Motorradproduzent KTM benötigt eine große Finanzspritze. Ralf Rangnick bleibt nur im Falle einer WM-Teilnahme weiterhin ÖFB-Teamchef. Im Nachrichtenstudio begrüßt sie Anna Schmeikal. KTM steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Der Innviertler Motorradproduzent aus Mattighofen benötigt von Mutter Pira Mobility eine Finanzspritze und drosselt die Produktion. Über die Hintergründe hält sich das Management aber bedeckt, berichtet Roland Huber.
Einen dreistelligen Millionenbetrag benötigt KTM, um weiterhin finanziell auf soliden Beinen zu stehen, so Pira Mobility in einer Pressemeldung. Um wie viel Geld es genau geht, wird jedoch nicht bekannt gegeben. Jetzt wird mit Gläubigern und Aktionären gesprochen, wie das Geld aufgestellt werden kann. Aus der Pira Mobility AG heißt es zudem, dass auch mit dem Betriebsrat gesprochen wird. Aus dem Management wollte niemand ein Interview geben. Klar ist hingegen, dass die Produktion gedrosselt werden soll. In Mattighofen mehren sich zudem Gerüchte, dass im Jänner und im Februar die Produktion sogar stillstehen soll. Eine Sprecherin hat dazu auf Anfrage keine offiziellen Informationen. Sie hat die Gerüchte jedoch auch nicht dementiert.
Die scheidende US-Regierung will vor dem Amtsantritt von Donald Trump die Ukraine noch im vollen Umfang unterstützen. Bei seinem Besuch in Brüssel hat US-Außenminister Blinken angekündigt, dass US-Präsident Biden sich dafür einsetze, dass jeder zur Verfügung stehende Dollar für die Ukraine ausgegeben werde. Die NATO fürchtet, dass Trump nach seinem Amtsantritt die US-Hilfen für die Ukraine kürzt. Im Streit um die zukünftige Kostenübernahme von Zahnfüllungen hat die österreichische Gesundheitskasse der Zahnärztekammer ein verbessertes Angebot vorgelegt. Dadurch soll gesichert werden, dass die Kosten für Patienten auch nach dem Amalgamverbot, das am 1. Jänner in Kraft tritt, übernommen werden. Die Ärzte hatten die Verhandlungen zuletzt abgebrochen. Es brodelt weiter beim Nationalteam. Auch einen Tag vor dem Nations League-Spiel in Kasachstan kehrt nicht wirklich Ruhe ein. Teamchef Ralf Rangnick spricht erstmals über seine Zukunft, aber auch über die plötzlich aufgetauchten personellen Sorgen. Adi Niederkorn.
Zwei Mann müssen allerdings daheim bleiben. Abwehrchef Gernot Trauner wird für das Slowenien-Match